Liebe Schwestern und Brüder, wie schon zu Beginn gesagt, wir sind am 10. Sonntag nach Trinitatis und das ist der Tag, an dem nach der Ordnung des Kirchenjahres die Gemeinde ihrer Beziehung zu Israel gedenkt. Gott hat das Volk Israel erwählt. Er hat einen Bund der Liebe mit ihnen geschlossen. Und in diesen Bund sind wir als Christen hineingenommen, eingepfropft, eingewurzelt, wie etwa ein Gärtner bei einem Baum, der veredelt wird, ein Reis hineinpflanzt. Das Reis allein für sich ist nichts, aber in diesem Baum eingewurzelt kann es sich entfalten. Und ich denke an einen alten Apfelbaum meines Vaters, der inzwischen nicht mehr existiert, wo einige solcher Reiser hineingepflanzt wurden und man konnte dann davon verschiedene Apfelsorten ernten. Also wir hineingepflanzt in das Volk Gottes. Daran denken wir und Israel wird das erste, das alte Bundesvolk genannt und wir das neue Bundesvolk. Und deshalb sind wir bleibend miteinander verbunden und es soll uns auch eine besondere Liebe zu den Menschen, die zu diesem Volk gehören, verbinden. Angewiesen aufeinander sind wir sozusagen. Nun haben wir einen riesigen, sperrigen Text gehört gerade. Ich bin erschrocken, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe. Und erst beim sich hineindenken habe ich gemerkt, da sind ganz viele hilfreiche Gedanken und Worte, die uns Orientierung geben können und wollen, auch für unser Glaubensleben. Man muss sich ein wenig die Geschichte Israels in die Sinne rufen, um den Zusammenhang zu begreifen. 40 Jahre lang war Mose ja mit dem Volk Israel durch die Wüste unterwegs. Als Kind dachte ich mir immer, ach, muss das weit gewesen sein. Man hatte ja keine Vorstellung von irgendeiner Landkarte. Betrachtet man sich das heute genauer, hätte das gar nicht so lange dauern müssen. Selbst zu Fuß und mit Tieren und Gesinde könnten Menschen diese Strecke in etwa 4 Wochen oder noch etwas mehr bewältigen. Warum dann also so lange Zeit? Kannten sie den Weg nicht? Aber ich denke, wie so oft im Alten Testament finden wir hier eine sehr treffende Beschreibung einer geistlichen Wahrheit unseres Glaubenslebens. Das ist öfter im Alten Testament so. Da sind die geschichtlichen Ereignisse, die ganz real waren, aber dann begegnen uns da Bilder für unser Glauben und Leben. 40 Jahre, das ist ja für die Bibel so eine Symbolzahl. 40 Jahre, die Vollzeit, die Zeit, die etwas, eine Generation ist das ja, die etwas in etwa braucht, bis es so richtig geworden ist und gewachsen ist. Manchmal dauert es wirklich lange, bis unser Glaube sich verfestigt. Ich kenne das aus meinem Leben. Die ersten Jahre meines Glaubens war das ein ziemliches Gewackel. Und das, was mich in meiner Familie geprägt hatte, nämlich dass für uns Kirche und Glaube überhaupt keine Rolle spielte, war irgendwo so in meinen Kleidern drin. Ich musste mich manchmal dann besinnen. Du bist ja ein Christ geworden, die alten Dinge sollten für dich nicht mehr wichtig sein. Aber wie schnell rutscht man da wieder hinein, vor allem in schwierigen Umständen. Martin Luther hat gesagt, der alte Mensch, der alte Adam steht ganz schnell wieder auf. Unser altes Leben wird dann wieder sichtbar und wir handeln und tun nach dem, was wir eben als Nichtchristen oder fern des Glaubens so gemacht haben. Damit Glaube wachsen kann, sind Erfahrungen notwendig. Erfahrungen in guten Zeiten mit diesem Gott, aber auch Erfahrungen, wie Gott in Krisen trägt, wie er da ist mit seiner Güte und Treue und uns eben nicht allein lässt. Von den Israeliten wissen wir, dass sie ja lange Zeit als Sklaven in Ägypten gelebt haben. Das hatte sie geprägt, auch in der Art, wie sie sich verhalten haben. Ein unfreier Mensch verhält sich anders wie ein freier Mensch. Die Geschichte illustriert das gerade, was mit Völkern passiert, die jahrzehntelang unter der Unfreiheit totalitärer Regierungen oder des Kommunismus gelebt haben. Sie haben zum Teil die Fähigkeit verloren, zum eigenen Urteilen. Sie nehmen all das für bare Münze, was ihnen über Jahre und Jahrzehnte erzählt worden ist. Menschen, die in Unfreiheit gelebt haben, müssen die Mentalität des Sklavendaseins erst einmal ablegen, um in die Mentalität der Freiheit hineinzufinden. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Das Leben in der Freiheit der Kinder Gottes haben wir alle erst lernen müssen, wir, die wir geprägt waren von Jahren der Unfreiheit. Das gilt vielleicht nur nicht für die, die das Glück hatten, in einem Elternhaus aufgewachsen zu sein, wo fröhlicher christlicher Glaube gelebt wurde. Ich meine jetzt auch nicht dieses Christsein, wo ständig heißt, du darfst nicht, du sollst nicht und wo Druck gemacht wird und Gesetze aufgestellt. Auch da kann man in so eine Sklavenmentalität geraten. Und viele solcher Christen waren mir in meiner Jugendzeit begegnet. Das wollte ich nicht, so unfrei und so verschroben werden, wie die habe ich mir damals gedacht. Und das hat mich lange Jahre gekostet, bis mir dann Glaube in einem lebendigen Zeugnis anderer begegnet ist. Wir können das auch an der Geschichte unseres Landes sehen. Mit der Wende war ja nicht sofort die Einheit da. Sie ist zum Teil heute noch nicht da. Mit dem Ende des Alten beginnt nicht automatisch so hoppla hopp Neues. In den Seelen der Menschen haben sich die Spuren der Unerlöstheit und der Unfreiheit eingegraben und eingebrannt. Und da muss erst ein Umlernen, ein Umdenken, ja, so eine Art Umprogrammierung passieren. Und das geht eben leider nicht wie beim Computer auf Knopfdruck, indem ich da schnell etwas Neues hineingebe und wenn es funktioniert, dann läuft die Kiste. Nein, im menschlichen Leben, in den emotionalen Dingen braucht das alles sehr viel länger. Mancher könnte da erzählen aus seinem persönlichen Glauben, wie lange es gebraucht hat, bis einem Dinge selbstverständlich wurden, die uns natürlich andere früher schon erzählt hatten. Ich denke an ein altes Ehepaar, die für mich geistliche Eltern waren. Wie oft hatten die gesagt, du, das musst du so und so machen. Ich habe es einfach nicht kapiert damals. Heute denke ich manchmal an sie. Wenn ich plötzlich merke, das ist mir inzwischen selber selbstverständlich geworden, ohne dass es mich unter Druck bringt. Und deshalb vielleicht die Wüstenwanderung. Diese 40 Jahre, die wie ein Bild dafür sind, dass Veränderung nicht sofort geschieht. Israel brauchte 1-2 Generationen, um die Haltung des Sklavendaseins abzulegen. Und was war in dieser Zeit der Wüste wichtig? Als Mose mit dem Volk an die Grenze des gelobten Landes kommt, lässt er alles noch einmal Revue passieren. Wie waren sie, die Erfahrungen, die einzelnen Etappen? Das kann auch für uns wichtig sein. Immer mal wieder auf unserem Lebensweg innezuhalten. Manchmal sind so äußere Anlässe wie Jubiläen oder Hochzeiten oder runde Geburtstage so der Impulsgeber dafür. Manchmal tun wir es aber einfach auch nur von uns aus, indem jemand vielleicht in eine Zeit der Stille oder der Exerzitien oder sonst was sich begibt. Revue passieren lassen, was war. In der Rückschau wird uns bisweilen viel bewusster, was sich verändert hat, wo wir gewachsen sind, wo Gott da war und uns getragen hat. Mose rückt dem Volk alles noch einmal vor Augen, die Situationen des Vertrauens auf Gott und die Zweifel auf dem Weg. Wie hatten sie gemotzt und gemurrt, als nicht alles gleich gepasst hat. Das Erleben von Bedrohungen, Bewahrung war da. Und auch diese schreckliche Verirrung am Gottesberg, dem Horeb, als Mose oben mit Gott rang und die Gebote bekommen hat. Und unten war Tohu Wabohu. Die Israeliten wollten diesen unsichtbaren Gott nicht mehr und stifteten Aaron an, ihnen doch endlich auch so ein schönes Götterbild zu basteln, wie es die ganzen Heidenvölker hatten, weil sie die Unsichtbarkeit Gottes nicht aushielten. Und wie schnell hängt das Herz dann an den falschen Dingen. Und da waren auch die Zeiten, wo sie zwar gejammert hatten, aber Gott hatte sie dennoch versorgt in der Wüste. Wir kennen die Stichworte Wachteln und Manna. Jeden Tag neu war etwas zu essen da, Versorgung und Speise. Israel, das ist das Volk Gottes, das durch Höhen und Tiefen ging und damit Beispiel für unser aller Glaubensleben ist. Und an der Geschichte Israels können wir sehen, worauf es im Glauben ankommt. Und da erinnert Mose hier in diesem langen Abschnitt, alle Glaubenden und Israel sollen sich dessen klar sein, was wirklich trägt. Und das Allerwichtigste davon ist, da ist ein Gott, auf den Verlass ist. Ja, sie waren versklavt und bedroht gewesen. Und dann kommt hier ein Satz, an dem bin ich lange hängen geblieben. Aber ihr, heißt es hier, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, lebt alle heute noch. Haben Sie das schon mal gedacht oder habt ihr das schon mal gedacht, das werde ich nicht überleben? Diese Krise, diese Krankheit, diesen Verlust des Arbeitsplatzes, diese Misserfolge, die da plötzlich waren und was es da alles so gibt im Menschenleben. Nein, wir haben es überlebt, aber gedacht haben wir es nicht. Und Israel hatte genauso gejammert, jetzt ist alles zu Ende. Ach, würden wir doch zurückgehen ins alte Ägypten zu den Sklaventöpfen. Da war es doch so schön, da hatten wir zu essen. Es war da nicht schön, aber das Sklavendasein war ihnen vertraut. Und wir kriechen so gerne zurück in unsere alten Lebensmuster. Das kenne ich doch, so habe ich es doch immer gemacht. Ist doch besser, als mich jetzt in die Wagnis eines Neuen zu begeben. Aber Mose sagt, ihr habt zwar gejammert, aber ihr lebt alle heute noch. Gott hat euch da durchgebracht. Und im Nachhinein seht ihr das. Auch wenn es schwer war, ihr seid nicht umgekommen. Und das Vertrauen zu Gott ist so etwas wie der Schlüssel in der Krise. Dass wir auf den Herrn sehen und uns unter allen Umständen an ihn halten, das macht stark und gibt Widerstandskraft. Und wenn wir in der Nähe Gottes bleiben und so leben, wie Gott es uns gesagt wird, dann haben wir einen festen Grund, auch wenn wir durch Erschütterungen und Krisen gehen, so wie wir das ja gerade die letzten 2, 3 Jahre massiv erlebt haben. Und am Ende sind wir ja wohl noch nicht mit alledem. Versuchen wir, in unserer alten Mentalität zu leben, anpacken, machen, es selber in die Hand nehmen, oder ringen wir uns immer neu durch zum Vertrauen an Gott. Dieser Gott erträgt, und das haben manche gemerkt, das hat auch manche erfahren in Zeiten von Krankheit und Schwäche, denn hier steht nirgends, es ist immer glatt gegangen für Israel. Die Wüstenwanderung war gewiss kein Zuckerschlecken. Das war ein harter, mühseliger Weg. So wie manche Lebensstrecke in unserem Dasein ein harter, mühseliger Weg sein kann, auch ein Weg, wo wir keinen Ausweg sehen. Ihr lebt alle noch. Das haben wir oft in dieser Zeit erlebt, in unserem irdischen Leben. Aber es wird einmal so sein, wenn dieses irdische Leben dann zu Ende geht, und das wird bei jedem einmal sein, dann können wir wissen, es ist kein Aus, kein Schlussstrich, sondern es ist ein Hindurchgehen ins Leben Gottes. Ihr lebt alle noch, ja, liebe Geschwister, leben werden wir in Ewigkeit, weil Christus lebt. Und das hat Israel so in dieser Deutlichkeit noch nicht erfahren gehabt. Das hatten ihnen die Propheten gesagt, aber darauf mussten sie noch warten, das zu schauen und zu sehen. Und so erinnert Mose das Volk daran, an die vielen guten Dinge, die sie mit Gott erlebt haben. Und er sagt, und Gott, dieser Gott, auf den ihr euch verlassen könnt, er hat uns doch einen Lebensrahmen gesteckt, in dem es gut ist zu sein. Und nun kommen hier die Gebote mit hinein, als eine Essenz von all dem, was Gott uns als ein gutes Leben vorlegt. Bleibt in diesem Lebensrahmen, geht davon nicht ab. Gott gab die Gebote. Mitten in den Feuerflammen, wo alles rundherum dunkel war, wo auf dem Berg oben nur Wolken und Finsternis waren, hatte Gott mit Mose geredet. Er war nicht zu sehen, aber seine Stimme war zu hören und die war lauter als alles andere. Mitten im Chaos, denn unten am Berg, da waren sie ja längst abgewichen und verirrt, da feierten sie schon Götterfeste. Und trotzdem sagt Gott nicht, mit diesem Volk mache ich jetzt ein Ende, sondern dieses Volk soll meine Stimme hören. Ich lasse es nicht allein. Die Gebote, es sind die Zeichen des Bundes, dass Gott dem Volk hilft, gut zu leben. Und nun wird ja vieles, was in den Geboten steht, heute diskutiert, in Frage gestellt. Ist in unserer Gesellschaft manchmal auch an den Rand gerückt worden als etwas Altmodisches, als etwas, wo ein freier Mensch nicht mehr darin leben kann? Es wird wenig helfen, wenn wir andere belehren und sagen, du musst doch, du musst dieses und jenes tun, dann ist alles in Ordnung. Das hat noch nie geholfen. Aber wir sind eingeladen, uns auf diese Spuren zu begeben. Auf die Spuren, dass es gut ist, in Gottes Lebensrahmen zu bleiben. Und den Christen wird oft gesagt, Zeugnis sollen sie sein. Das Zeugnis, liebe Gemeinde, überzeugt mehr als viele Worte. Sollen die Menschen doch sehen, dass es in christlichen Familien gut ist zu leben. Wir haben es auf manchen Freizeiten erlebt, wo wir viele, viele Kinder dabei hatten. Das Chaos, das ich aus manchen Schulen kannte, ist uns dort nicht begegnet. Teilnehmer dieser Freizeiten, und da waren 40 bis 50 Kinder dabei, haben hinterher gesagt, sehr erstaunlich, wie liebevoll Kinder sein können und einander begegnen. Sie hatten einen Schutzraum. Und da musste nicht geschlägert werden, damit man durchkam, sondern da war es gut sein. Dass es dann nicht immer so ist, dass wir alle immer wieder auch schlägern und ungute Dinge machen, ist keine Frage. Das wird sein, solange wir auf der Welt sind. Aber wir haben eine Spur, in der wir uns bewegen können. Und das ist gut. Und Gott schenkt mit dieser Spur, der uns vorgibt, einen guten Lebensraum. Und deshalb erinnert Mose, so haltet sie nun die Gebote und tut sie. Hört auf diese Worte. Wir sollen uns in den Ordnungen bewegen, die Gott geschenkt hat. Immer wieder wird in der Bibel daran erinnert, dass wir uns Gottes Reden zu Herzen nehmen sollen. Ich lese noch einmal ein paar Verse aus unserem Predigttext. Da sagt Mose, wo ist so ein großes Volk, das so gerechte Ordnungen und Gebote hat, wie dies Gesetz, das ich euch heute vorlege? Hüte dich und bewahre deine Seele gut, dass sie nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben und dass es nicht aus deinem Herzen kommt, dein ganzes Leben lang. Hüte dich. Ich muss mich hüten, wenn die anderen Meinungen mir um den Kopf schwirren, wenn ich mich plötzlich mitten in einer Gesellschaft vorfinde, die mehr und mehr gottlos wird und nicht mehr fragt nach Gott. Da muss ich mich hüten und da muss ich Gott bitten, dass er meine Seele behütet, dass ich da nicht überall mitmache. Ich muss nicht mit den anderen stundenlang diskutieren, sie werden manchmal ohnehin nicht verstehen, aber auf Gottes Spuren bleiben, darauf leben, sich das nicht ausreden lassen, dass Ehe und Familie etwas Gutes ist, dass es gut ist, ehrlich zu sein und treu zu sein und zu lieben, dass es gut ist, auf den anderen zu schauen, all das steht ja da, dass es gut ist, dem anderen das Leben nicht zu verletzen, ob nun mit Worten oder wie es ja mehr und mehr wirklich wird, sogar mit Waffengewalt. Ich erschrecke, wie viele Gefahren von Messerstechereien und sonstigen Dingen es inzwischen gibt und keiner scheint das ungut zu finden von denen, die es tun. Ich will jetzt das Negative nicht aufzählen, aber sich orientieren an den guten Worten Gottes, Einander erzählen von den guten Erfahrungen, die wir gemacht haben, so wie wir es ja tun in unseren Gruppen und Hauskreisen und im Gottesdienst. Miteinander beten und den Herrn suchen. Sich ganz auf Gott verlassen, das macht stark. Das können wir an Israel sehen, gerade in ihrer sprunghaften Art, dass sie immer wieder mal ganz nah bei Gott waren und dass sie dann weggerannt sind und es führte wieder in die Katastrophe. Menschen, die in Gottes Nähe bleiben, finden heraus aus dem Sklavendasein. Und das gilt auch für das persönliche Leben, müssen nicht mehr versklavt sein von Ängsten, von Sorgen, von Nöten und von so vielem. Das heißt nicht, dass nicht immer wieder Situationen kommen, die uns gefangen nehmen können. Ganze Freiheit, das sollten wir nie vergessen, wird es erst in der Ewigkeit geben. Leben hier auf dieser Erde hat auch immer mit Brüchen und Wunden zu tun. Das Volk Israel, da kann man es sehen. Wenn sie bei Gott waren, ging es ihnen gut. Wenn sie abwichen, ging es wieder in neue Gefangenschaften. Leider musste nach einem Ägypten ein Babylon kommen, weil sie da wieder nicht gehört hatten. Oder lesen Sie mal in etwas früherer Zeit dazwischen die Richterbücher, das Richterbuch mit ihren Geschichten. Da wird immer wieder berichtet, wie sie bei Gott blieben, dann ging es ihnen gut. Dann waren sie alle wieder durch ihre Gottlosigkeit im Schlamassel. Dann heißt es da, sie schrien zu Gott, der Herr streckte seinen Arm aus und half. Und wieder dieselbe Chose von vorne. Lesen Sie das Richterbuch mal unter diesem Aspekt. Die Frage ist wirklich, machen wir uns bei unserem Gott fest? Verlassen wir uns auf ihn? Bleiben wir bei seinem guten Wort? Hütet euch, heißt es mehrmals in diesem Text. Bewahrt eure Seelen davor, dass ihr euch nicht irgendwo falsch bewegt. Die falschen Gedanken denkt, eure Hoffnungen an die falschen Dinge hängt. Nun wird das hier in der damaligen Welt beschrieben, wo es eben, wo viele der Götter Himmelsgötter waren mit Gestirnen und allem Möglichen oder es viele Tiergottheiten gab. Das wird hier aufgezählt. Das passt für uns so nicht. Die meisten glauben heute nicht mehr an die Macht eines Stierbildes oder eines Sternes, der da irgendwo, das ist die Minderheit in unserer Gesellschaft. Aber wir glauben an andere Dinge, hängen unser Herz an Menschen, an Besitz, den wir unbedingt haben wollen, an Erfolge, die es unbedingt braucht, damit es gut ist. Und Menschen versprechen uns, wenn du dies und jenes tust, dann wird es dir gut gehen, dann wirst du glücklich sein. Da müsste man jetzt eine eigene Predigt drüber halten, da hüte ich mich jetzt auch davor, aber Luther hat ja mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Fragen wir uns, wo hängen wir unser Herz dran? Von woher erwarten wir uns Sinn und Glück? Nicht einmal der allernächste und liebste Mensch kann uns das letzte Glück und die letzte Erfüllung geben. Da wird immer wieder der Weg dann zu Gott nötig sein. Auch für Menschen, die ganz eng miteinander verbunden sind, wie vielleicht ein Ehepaar oder gute Freunde, erwartet man vom anderen die Hilfe oder erwartet man gemeinsam die Hilfe vom Herrn? Gedenken an Israel. Je länger ich mich mit diesen etwas sperrigen Worten beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, sie sind so hilfreich, weil sie uns an unseren Herrn weisen. Ganz schlicht und ganz einfach, man hätte es vielleicht kürzer sagen können. Paulus hat einmal gesagt, alle eure Sorge werft auf den Herrn, Punkt. Das ist eigentlich die Zusammenfassung hier, diesen ganzen langen Textes. Aber dieses sich bei Gott festmachen ist so wichtig. Und der Blick auf das von Gott erwählte Volk ist so hilfreich. Denn nirgendwo sonst wird deutlich, dass Gottes tiefster Beweggrund die Liebe ist. In dieser Liebe hat er sie getragen bis zum heutigen Tag. In dieser Liebe hat er dieses Volk bewahrt, obwohl sie unendlich gelitten haben und verfolgt wurden im Laufe der Geschichte. Für sie sorgt er bis heute, nicht wegen ihres Gutseins, sondern wegen dieser seiner Liebe. Wie gut, dass wir als Christen in diesen Bund der Liebe mit hineingenommen sind. In ihm liegen die Wurzeln auch unseres Glaubens. Ich wünsche uns, dass wir uns daran oft erinnern. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist, als wir das verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.